Ich lese jetzt ab Vers 1 aus der Apostelgeschichte. Noch während Petrus und die anderen Aposteln zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester, der Hauptmann, der Tempelwache und ein paar Sadduzäer auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gab, wie an Jesus deutlich geworden sei. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht im Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Wir haben am Freitag in unserem Hauskreis Apostelgeschichte 3 miteinander durchgenommen. Da haben wir die wunderbare Geschichte, wie Petrus und Johannes zum Tempel hingingen, wollten beten. Dort kommen sie auf diesen Bettler. Schau mich an, der Bettler schaut hoffnungsvoll diesen beiden Leute an, erwartete Geld zu bekommen. Stattdessen greift er den Hand dieses gelähmten Menschen von Geburt an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, das was ich habe, im Namen Jesus steh auf und geh. Und er konnte gehen. Nicht nur gehen, er konnte springen, er konnte hüpfen und er pries Gott, weil das ist ein Wunder. Und mit diesem Wunder haben viele Leute das angeschaut, viele Menschen haben diese Ereignisse miterlebt und die wollten wissen, wie ist das nun möglich? Petrus, Johannes, sind das jetzt die Menschen, die heilen können? Und die haben ganz deutlich gesagt, nein, nicht wir haben geheilt, sondern Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, hat geheilt. Und nun sehen wir, wie es ein paar Federn ein bisschen da durcheinander gebracht hat bei den Sadduzäern. Die Sadduzäern, im Gegensatz zu den Pharisäern, glaubten nicht an eine Auferstehung nach dem Tod. Für denen war das Leben aus mit dem Tod. Man lebte sein Leben und danach war es dann Schluss. Das war das, was die Sadduzäer glaubten. Und nun kommen Petrus und Johannes dahin und sagen, nein, nein, es gibt doch ein Leben nach dem Tod. Wir können es beweisen. Jesus Christus ist von dem Tod auferweckt worden. Und er lebt heute noch. Und das passte denn gar nicht. Und nun kommen denn hier diese Menschen, Priestern, Hauptmann der Tempelwache, und ein paar Sadduzäer und ergriffen Petrus und Johannes. Ich finde es besonders schön, einfach überhaupt denn darüber nachzudenken, dass es eine Tempelwache gab. Also wir haben keine Polizei für unsere Gemeinde. Also in großen Gemeinden mit 20 oder 30.000 Leute gibt es Ordnerdienste, aber keine Polizei und bloß kein Gefängnis. Und auch von den Kirchen auch nicht. Aber hier im Tempel gab es eine Tempelwache. Und diese Menschen könnten sogar damit auch Petrus und Johannes im Gefängnis bringen, damit sie über Nacht da dran bleiben können. Aber Menschen glaubten. Neue Menschen glaubten an Jesus. 3000 haben sich zum Pfingsten getauft. Nun sind 5000 dabei. Nicht Menschen, sondern Männer. Ausdrücklich steht denn da auch dieses Mal Männer, nicht nur diesen Begriff, was denn für Mann und Frau gelten kann. 5000 Menschen, das ist eine schon gute Gemeinde, nicht wahr?
Ja.
Also das ist nett. Ich lese weiter ab Vers 5. Am nächsten Morgen versammelten sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten, der hohe Priester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und anderen aus der Verwandtschaft des hohen Priesters. Sie ließen Petrus und Johannes herbeibringen und fragten sie, wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? Also diesen Namen kennen wir irgendwoher, nicht wahr? Die gleichen Menschen, die Jesus verurteilt haben. Dieses Hohe Rat wurde zwischenzeitlich nicht ausgetauscht. Da sind 50 Tage vergangen, plus eine Woche jetzt zwischen Pfingsten und diesem Ereignis im Grunde, also keine 60 Tage, also 2 Monate. Und nun stehen die gleichen Menschen da, die Jesus verurteilt haben, vor den Jüngern von Jesus und sagt: Wer hat euch das Recht gegeben? Welchen Auftraggeber habt ihr? Welche Vollmacht habt ihr, das jetzt hier zu tun? Wieso bringt ihr alles wieder durcheinander? Das wollten sie nicht. Sie wollten alles ganz genau haben, wie es war. Ihre alten Traditionen, ihre alte Routine, bloß kein Unruhe. Sie haben Jesus immer wieder Fallen gestellt, indem er sagt: Heilt diese Person. Heilung bringt das ein bisschen durcheinander. Denn man erweist Gottes Macht dadurch. Und das könnten der Hohenrat nicht. Die haben nicht die Fähigkeit gehabt, Menschen anzufassen, dass sie heil wurden. Menschen in den Namen von irgendjemandem gesund zuzusprechen. Das war schon außergewöhnlich. Und nun wieder haben sie Angst. Angst, denn dort ihre Position zu verlieren. Petrus war ein Fischer. Nicht unbedingt der begabteste Person beim Reden. Wir merken von seinen Predigten, dass sie relativ kurz sind. Aber hier steht es denn ab Vers 8, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihn Petrus: Ihr führende Männer und Ältesten unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mensch hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesus Christus vom Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heilige Schrift gesprochen wird: Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Petrus und Johannes waren die ganze Nacht im Gefängnis. Die haben bestimmt überlegt, was sie sagen sollten. Die haben bestimmt überlegt, was passiert. Also stell mal vor, ich gehe wieder in Itzehoe hin, ich gehe vor den Bahnhof, auf den Platz dort, ich bete mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt und plötzlich steht die Person auf und kann laufen, alle Leute sehen das, die Presse bekommt ein bisschen was davon, da kommt die Polizei und verhaftet mich. Und ich denke, was ist hier los? Ja, morgen wirst du vor Gericht stehen. Was habe ich gemacht? Ich habe nur jemandem geholfen. Jemand, der gelähmt war, jemand, der krank war, kann jetzt wieder gehen. Das ist kein Verbrechen. Aber doch, für die Menschen damals, Jesus Christus von Nazareth, diesen Namen auszusprechen: Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das war zu viel. Das Hohe Rat musste natürlich was sagen. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Und die Heilung selbst könnten sie nicht bestreiten, denn da Geheilte stand vor ihm. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen. Was machen wir nun? Der Geheilte ist immer noch geheilt. Das können sie nicht widerlegen. Mit Jesus haben sie manche Theorien aufgestellt. Die Jünger kamen in der Nacht und haben seinen Leichnam geklaut. Jesus war nur im Koma. Nach 3 Tagen ist er von alleine aufgewacht. Aber jetzt haben alle diesen Mann gesehen. Und er stand immer noch vor ihnen. Menschen, die zum Tempel hineingingen, Hoher Rat ging jeden Tag auch herein, kannten diese Gelähmten und haben sofort erkannt, das ist er. Das ist kein Betrug, das ist kein Trick. Da ist ein Wunder geschehen. Und jetzt haben wir diese 2 Männer vor uns. Die 2 Männer, die wir auch schon damals kannten bei Jesus. 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 Für die Menschen damals war dieser Name kein heilbringender Name, sondern für das Hohe Rat war das der Name Verrat, Ärger, Wut. Ihr habt diesen Stein weggeschmissen. Ihr habt Gottes Geschenk, den er für uns Menschheit gegeben hat, verstoßen. Aber Gott in seiner Weisheit hat das, was für euch nicht gut genug war, sogar zu Basis, zu Fundament von allem, was danach kommen wird, gestellt. Ist das nicht ein bisschen erniedrigend und peinlich? Für mich war Jesus nicht gut genug. Ans Kreuz mit ihm. Er ist kein König der Juden. Und das, was ich nicht wollte, hat Gott auserwählt, die ganze Welt zu verändern. Die ganze Welt total auf den Kopf zu stellen. Das Fundament unserer Heilsgeschichte. Die wollten sich beraten und sagten für sie hinaus, was sollen wir nun mit diesen Leuten anfangen, fragten sie sich. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht bestreiten. Schließlich haben das viele mit eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diese Jesus zu berufen. Die haben Angst, ihre Einfluss. Dieses Einfluss, dieses Machtverlust ist, was das Hohe Rat antrieb. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Na, ob das wohl gut geht? Stell mal vor, jemand würde zu dir sagen, rede nie wieder über Jesus. Du darfst nie wieder etwas von Jesus sagen. Sonst kommst du wieder im Gefängnis. Sonst wirst du ausgepeitscht. Sonst nehmen wir alles weg, was du hast. Mehr oder weniger, das ist die Entscheidung, was hier Petrus und Johannes vor sich hatten. Was viele Christen in dieser Welt auch vor sich haben. Wo in verfolgten Ländern die Menschen riskieren, ihr eigenes Leben, Hab und Gut, wie auch zum Teil ihre Familie, indem sie anderen von Jesus weiter zu erzählen. Petrus und Johannes antworteten nur, urteilt selbst. Ist es von Gott? Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als Gott, als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da warnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch frei, weil er Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott, der durch Petrus und Johannes ein solches Wunder vollbracht hatte. Immerhin war der Mann, an dem diese Wunder geschah, über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, was von Jesus zu erzählen. Wir leben in einem Land, in dem es nicht verboten ist, das Evangelium weiterzugeben. Ich kenne Missionare in verschiedenen Ländern dieser Welt, wo das verboten ist. In der Türkei ist es schwierig, in China absolut verboten, in verschiedenen anderen Ländern dieser Welt, wo Moslems herrschen, ist das absolut eine lebensbedrohliche Situation. Und dennoch ziehen Menschen dorthin in Auftrag von Jesus, bauen Beziehungen mit Menschen auf, leben ihr Christsein so vor und dann erzählen sie von Jesus. Laden sie ein zu einem Hauskreis. Beten, dass sie sich bekehren. In der Untergrundkirche werden sie dann schließlich auch eingeladen, nachdem man relativ sicher ist, dass das keine Spionen sind. Die werden getauft und die werden zu Jüngern. Aber nur weil es Menschen gibt, die bereit sind, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Über die Verbote und Gebote von Menschen, sich darüber hinwegzusetzen, zu sagen, nein, ich muss Gott mehr gehorchen. Das, was ich gesehen, das, was ich gehört, das, was ich erlebt habe, muss ich weitergeben. Weil diese Liebe, Jesus, zwingt mich und drängt mich dazu. Petrus und Johannes waren so erfüllt, so brennend im Geist, so begeistert von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Nichts und niemand konnte sie zum Schweigen bringen. Ab Vers 23, da steht, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu der versammelten Gemeinde und berichteten, was ihnen die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unseren Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker im Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten furchtlos die Botschaft Gottes. Bisher sehen wir nur, wie Petrus gepredigt hat, beziehungsweise wie es hier steht, Petrus und auch Johannes. Obwohl zu Pfingsten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist da war, obwohl diesen Zungen auf diese Flammen kamen auf die Menschen, obwohl sie in Zungen gesprochen haben, war im öffentlichen Auftreten bisher ganz wenig geschehen. Aber nun gingen die Leute hinaus. Die gingen hinaus, erfüllt mit dem Heiligen Geist und wollten denn dort wirklich diese Welt diese Stadt, diese Gegend für Jesus erreichen. Jesus, Gott, den Heiligen Geist, die Dreieinigkeit hatten vom Anfang an einen Plan. Vor Grundlegung der Welt. Adam und Eva, der Baum, sogar Noahs Arche, wie auch die Verdorbenheit dieser Menschen, bis hin zum Römischen Reich mit ihren Transportwegen und einsamer oder gemeinsamer Sprache. All das musste vorbereitet sein, bevor Jesus Christus in diese Welt kommen konnte. Und als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn, um zu sterben. Nicht irgendwann, sondern zum Passa, aus Passalam. Gott sandte seinen Heiligen Geist nicht irgendwann, sondern zum Pfingsten. Und dort erleben wir, wie Gott auch weiterhin seine Hand ins Spiel hat. Natürlich hat die gesamte führende religiöse Elite damals nicht an Jesus geglaubt. Die waren blind. Die könnten nicht und wollten nicht. Aber das Volk fing an zu glauben. Zeige deine Macht. Lasse Heilungen, lasse Zeichen, lasse Wunder geschehen durch den Namen deines Sohnes Jesus Christus, den du gesandt hast. Auch wir heute dürfen beten für Heilung, dass Jesus im Namen Jesus, dass Gott im Namen Jesus heilt. Dass Gott Wunder und Zeichen tut, das heißt Dinge, die wir gar nicht verstehen können, warum und wie das passiert ist. Das kann und darf Gott machen. Und wir dürfen darum bitten. Vielleicht werden wir eines Tages überrascht und es passiert was. Und nicht nur ein paar Heilungen, sondern ein Wunder, was wir nicht erklären können. Ich habe schon gesagt am Freitag, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie von Gott am öftesten berührt werden durch seine Heilungskraft. Weil viele, viele Menschen kommen zum Glauben dadurch. Weil sie spüren, weil sie erleben, wie Gott da wirkt. Ich habe auch berichtet von der Gemeinde Bamberg Nord, wo sie auf der Straße gehen und beten mit Menschen und wie sie geheilt werden und wie sie erst danach dieses Sehnsucht haben, Gott durch Jesus kennenzulernen. Die erste Gemeinde hat es nicht viel anders gemacht. Die sind rausgegangen, genau wie Jesus, haben gebetet für die Kranken, haben Dämonen ausgetrieben und haben auch gepredigt. Mich macht es manchmal traurig, was wir als Gemeinde daraus gemacht haben. Wir haben uns eingekapselt in ein Gebäude, in dem die Leute hinein verirren können. Aber woher sollen sie wissen, dass hier Gottesdienst überhaupt ist? Woher sollen sie erfahren, dass hier das Wort Gottes gepredigt wird? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir raus? Wo begegnen wir dort die Menschen, wo sie sind, im Alltag? Die erste Gemeinde tat das. Die Juden, fromm wie sie waren, gingen jeden Tag im Tempel. Und dort hat dann natürlich die Menschen auch angetroffen. Vielleicht sollten wir vor Aldi stehen oder vor Lidl oder Penny und mit den Leuten in Gespräch kommen. Vielleicht sollten wir öfter dann dort, wo sie sind, in den Schulen und in den verschiedenen anderen Institutionen unseres Landes, dort sein und anbieten, dass wir für Menschen beten, Gespräche mit den Leuten suchen und sie von dieser wunderbaren Heilung und Heiland erzählen. Ich lese den letzten Abschnitt. Ab Vers 32 steht, alle, die in der Gemeinde waren, ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Aposteln von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, Denn wer Häuser oder Acker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die verteilte es an den Bedürftigen. Zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannte ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln. Barnabas kennen wir. Dieser Mann hat nachher auch in der gesamten Apostelgeschichte mit Paulus viel erlebt. Sein Name, der Tröster. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Paraklet. Jemand, der bei uns steht, um uns zu vertreten, um uns zu stärken, aber auch um uns zu trösten. Barnabas war der Mann, der getröstet hat. Der wirklich da war für das, was sein wird mit Paulus, was kommen wird. Was wir hier sehen, ist eine interessante Geschichte mit dem Verkaufen. Apostelgeschichte 2 berichtet davon und Apostelgeschichte 4 berichtet davon, wie die ersten Christen alles, was sie hatten, verkauften, damit alle was hatten. Die haben geglaubt. Die haben fest daran geglaubt, dass Jesus bald wieder zurückkehren sollte. Bald heißt Wochen, Monate. Und deshalb hat es keinen Sinn gehabt, noch eine Zukunftsrente anzulegen. Deshalb hat es damals keinen Sinn gehabt, auf Sicherheiten, die man jahrzehntelang oder generationenlang als Familie hatten, noch zu bewahren. Wichtig war es, in dem Moment, wo die Christen zusammen waren, dass kein Mensch Not litt. Und alle waren bereit zu geben. Und das Wichtigste war auch, freiwillig zu geben. Denn da war kein Zwang. Das war nicht, okay, du möchtest Mitglied werden in unserer Vereinigung, kein Problem, verkauf dein Haus, verkauf deinen Grund und dann kannst du Mitglied werden. Nein, du konntest Mitglied sein, obwohl du Land und obwohl du Haus hast oder gar nichts. Sehr, sehr, sehr bezeichnend für mich ist, dass Paulus später ständig Geld sammelte für eine einzige arme Gemeinde. Welche Gemeinde war die ärmste Gemeinde da im Neuen Testament? Jerusalem. Da, wo sie ihre Substanz am Anfang verkauft hatten. Wir sehen keinen Befehl im Neuen Testament. Bekehre dich, verkauf alles und versorg deine Geschwister. Paulus sagt auf einer Stelle, dass ein Vater wirklich auch für seine Kinder, seine Familie versorgen muss. Ja, wer Brot haben will, der muss arbeiten. Wir dürfen einfach nicht vom Almosen leben und erwarten, dass noch mehr kommt. Hier sehen wir etwas, wo ich persönlich nicht sagen kann, das ist Beispiel für wie Gemeinde sein muss. Dass wir alle zusammen, dass wir alles verkaufen und dass wir davon leben, denn das ist schnell verbraucht. Und das ist das, was Paulus immer und immer und immer wieder gesagt hat. Die arme Gemeinde in Jerusalem, ich sammle dafür. Ich sammle dafür. Ich sammle dafür. Und hier vielleicht sehen wir die Gründe und die Wurzeln davon. Die waren allerdings ein Herz und eine Seele. Und das ist das, wonach es dann im Grunde geht. Dass wir lernen als Christen, gegenseitig einander zu tragen und gegenseitig füreinander da zu sein. Nicht mehr meins, 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 sondern dem, der was fehlt, was zu geben. Und sich zu freuen und sich zu weinen mit dem anderen. Anteil haben an Leben von dem anderen zusammen. Und das ist das, was diese erste Gemeinde uns oft voraus hat. Können wir ein letztes Lied zusammen singen? Ein Lied, was ich leider nicht mit dir abgesprochen habe. Herz und Herz für ein zusammen.